Ja, Jesus, unser Heiland. Ursprünglich dachte ich, das wäre so eine Bezeichnung unseres Herrn, die er in den Kindergottesdienst zu platzieren ist, aber weit gefehlt. Es geht um unsere Errettung, Heiland, der Retter. Unter den 42 Texten in der Bibel, in der dieses Wort vorkommt, habe ich einen herausgegriffen, der uns am vertrautesten ist. Da wird den Hirten auf dem Feld zu Bethlehem gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Tausendmal gehört, aber vielleicht noch nicht richtig erfasst. Weil diese Aussage höchst verwirrend ist. Wir waren neulich am Ostseestrand und uns fiel auf, dass der Rettungsturm mit zwei Rettungsschwimmerinnen bestückt war, sehr zierlich gebaut, sehr jung. Und wir fragten uns, was im Falle einer Errettung für Ressourcen zur Verfügung stehen. Hier wird für die dringend notwendige Errettung ein Kind angekündigt. Höchst verwirrend. Weiter war für die Hirten verwirrend, dass dieser Titel, Soter Retter, auch für weltliche Herrscher verwendet wurde, ganz besonders für den amtierenden Kaiser Augustus, der kurz vorm Abdanken war, also schon lange geboren, und von dem noch ein zweiter wirklich für diese Welt zu viel gewesen wäre. Der Weltenretter, der Messias, der rechtmäßige Herr, wie es Roland übersetzt, ist heute geboren. Was heißt das für uns? Die Hirten haben damals gesehen, hier geht es nicht um einen gewöhnlichen Menschen, der Ordnung in diese Welt zu bringen sucht und doch von der Unordnung der eigenen Seele gefangen ist, um hier Entscheidendes tun zu können. Allein Jesus ist der Heiland. Das ist unser Bekenntnis, auf dem sich unser Miteinander gründet. Wir Menschen können einander ein Stück heraushelfen oder das Schwere erträglicher machen, aber retten? Neulich in Gusso kam also die Frage, welchen Namen würdest du gerne haben, so wie in der Bibel, die Menschen so Namen bekommen haben. Und mir kam da in den Sinn, so heilsam. Ich würde mir wünschen, dass manchmal Menschen etwas Heilsames durch mich erfahren. Aber der Titel Heiler wäre völlig unangebracht. Manchmal sehen wir etwas, was andere nicht sehen können. Aber deswegen sind wir noch lange nicht der Seher. Und man braucht dann schon eine ordentliche Portion narzisstische Selbstüberschätzung, um zu meinen, hier Entscheidendes zu tun. Brauchen wir den Retter, ist mein erster Punkt, in dem wir gerade unterwegs sind. Und die Frage ist vom Kopf her vielleicht leicht zu beantworten. Aber vom Herzen, bin ich errettungsbedürftig? Das würde heißen, sich einzugestehen, dass ich ohne Errettung mein Leben total gegen den Baum fahre. Wie geht's euch bei diesem Satz, ich brauche Errettung und den Retter? Wir haben uns ein Netz von Sicherheiten aufgebaut. Und deswegen ist uns das manchmal nicht so bewusst, wie errettungsbedürftig wir sind, wie sehr wir Jesus als den Heiland brauchen. Wir brauchen Errettung im Großen, weil wir ganz klar nicht ewigkeitstauglich sind. Und manchmal fragt man sich, wenn unser Leben dann auch immer länger wird, ob nicht auch immer mehr Bullshit angehäuft wird, wenn wir hier irgendwas aus eigener Kraft versuchen. Wir leben ja von Ritualen, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Und ich habe seit einigen Monaten morgens ein Morgenritual. Ich nenne das geistliche Morgengymnastik. Ich versuche mal so ein bisschen die Positionen klar zu rücken. Und ich mache das, indem ich mich vor Gott verbeuge und in dieser Bewegung nach unten sortiere, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Dass ich an diesem Tag hundertprozentig auf seine Führung angewiesen bin. Und ich gehe dann so weit runter, wie es angenehm für mich ist. Und dann, und das ist auch entscheidend, dann lasse ich mich in meiner Vorstellung von Gott wieder hochheben. So, indem ich so die Hand auf den Brustbereich lege und mich danach Gott ausstrecke. Mein zweiter Punkt, sehr kurz, worin wir den Retter brauchen. Im Hebräerbrief steht mal, dass Jesus die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Wenn dieses Leben alles ist, dann sind wir geknechtet, weil wir in dieses kurze Leben alles hineinstopfen müssen, was nur geht. In dem Bestreben, alles mitzunehmen, sind wir gejagt und kommen nirgendwo an. Es gibt diese große Errettung für die Ewigkeit. Im Alltag allerdings sind wir an der kleinen etwas dichter dran, die dann ein Zeichen für die grundsätzliche Errettung ist. In unserem Unterwegssein brauchen wir die Errettung in vielerlei Gestalt, vor allem dort, wo wieder mal wir das Ziel unseres Lebens verfehlt haben. Sünde nennt das die Bibel. Wir brauchen es aber auch, wenn wir mit Sorgen konfrontiert werden, die wir ständig in Serie produzieren, obwohl kein Mensch sie haben will, und die sich dann zu Ängsten hochsterilisieren. Stell dir vor, du hast ein Problem, vielleicht brauchst du es dir auch nicht vorstellen, sondern es ist sehr dicht an dir dran, das gerade dabei ist, sich zu einer Angst hochzuschaukeln. Aber glücklicherweise steht jemand neben dir, der nicht nur die Lösung des Problems kennt, sondern sie auch bewerkstelligen kann und schon dabei ist, sie auf den Weg zu bringen. Das äußerst Dumme ist bloß, du kriegst es nicht mit. Und deswegen beißt du dich weiter an deiner Sorge und Angst fest. Eine Situation, so absurd sie ist, sie passiert uns ständig. Wie können wir Jesus als den Heiland im Alltag spüren? Mein dritter Punkt, für den ich mir etwas mehr Zeit lasse. Wir fühlen uns schnell den Sorgen ausgeliefert, weil wir sie irgendwie nicht zum Stoppen kriegen. Wie können wir sie loswerden? Es hilft nichts, sie sich zu verbieten. Aber ich möchte euch ein Prinzip vorstellen. Ich habe mal im Physikunterricht gelernt, Körper verdrängen einander. Wo mein Körper ist, kann kein anderer sein. Das finde ich sehr gut. Der einzige Vorteil, wenn es anders wäre, wäre, dass wir hier kein Platzproblem hätten. Aber geistige Inhalte verdrängen auch einander. Wo ein Gedanke ist, kann kein anderer sein. Manchmal kommen mir Zweifel, wenn ich sehe, wie meine Frau mehrere Themen gleichzeitig behandelt. Aber es geht eigentlich immer nur hintereinander. Selbst die Computer, die definitiv die schnelleren Rechner sind, selbst die arbeiten hintereinander. Strom fließt oder Strom nicht. Deswegen gilt, dass auch Sorgen verdrängt werden können, durch andere geistige Inhalte. Und dazu einige Ideen. Unser Problem ist ja unter anderem auch, dass wir sehr wenig in der Gegenwart leben. Die einzige Zeit, auf die wir einen Einfluss haben. Aber während ihr jetzt mal im Hier und Jetzt ankommt, indem ihr gerade mal wahrnehmt, wie ihr auf dem Stuhl sitzt, wie eure Hände und Füße ihren Platz gefunden haben, und ihr von vielen netten Menschen umgeben seid, die euch helfen würden, wenn es dann nötig ist und es in ihrer Macht liegt. Während ihr das bewegt, könnt ihr nicht genau gleichzeitig eure Sorgen von gestern und morgen bewegen. Immer wieder drauf konzentrieren. Jetzt wage ich mal, dass ihr euch mal eine Sorge, die ihr gerade so habt, und die naturgemäß darauf aus ist, euch Unbeschwertheit zu nehmen, euch vor Augen zu stellen. Wenn ihr auf das Problem schaut, ja, und immer dichter dran geht, dann wird es naturgemäß immer größer. Ja, also ihr könnt das testen, die Hand ist das Problem, und umso dichter ihr dran seid, umso mehr seht ihr nur noch gesiebte Luft. Es gibt eine Geschichte von Jim Knopf, heißt der Typ, glaube ich, der einem Scheinriesen gegenübersteht. Und das Interessante ist, dass er, umso dichter er an den Scheinriesen herankommt, umso kleiner wird er. Ein Märchen? Wie geht das? Was machen wir, wenn wir auf ein Problem stoßen? Wir bekämpfen es mit aller Macht. Für unser mächtigstes Instrument halten wir dabei unser Denken, mit dem wir ständig versuchen, eine Situation zu kontrollieren. So stolz wir auf unsere Denkfähigkeit sind, so sehr brauchen wir mitunter gerade von unserem Denken eine regelrechte Errettung, wo wir das Problem analysieren und tausend Ideen zu deren Überwindung zusammentragen, erscheinen aber die Schwierigkeiten immer größer und immer unlösbarer. Es geht nicht darum, den Kopf in die Sand zu stecken, weil das für das Durchatmen ungeeignet ist, sondern es geht darum, die Grenzen zu sehen, wie ich auf das Problem stiere und mich mit aller Macht dagegen stemme, und nicht sehe, dass es auch noch was anderes gibt. Ein Perspektivwechsel tritt ein, wenn ich die Endlosschleifen mal unterbreche und dann herauskomme aus den Gedankengängen, die sozusagen in die Kanalisation menschlicher Regung führen. Da fragen wir uns dann zum Beispiel, warum passiert mir das? Was wäre gewesen, wenn? Wer ist schuld? Und so weiter und so weiter. Ihr kennt diese völlig abwegigen Gedanken, die wir allerdings trotzdem bewegen. Ich lade euch mal ein zu einem abenteuerlichen Zwiegespräch. Ihr nehmt mal euer Problem auf den inneren Bildschirm und schaut, ob ihr folgenden Sätzen folgen könnt. Hallo Problem, du bist mir nicht willkommen. Ich hatte andere Pläne, als mich mit dir zu beschäftigen. Du machst mir zu schaffen. Aber meine Versuche, dich zu ignorieren oder aus der Welt zu schaffen, sind gerade nicht erfolgreich. Ich versuche mal eine neue Annäherung. Wenn du schon mal da bist, will ich anerkennen, dass es dich gibt. Deine Existenz will mir etwas sagen. Sie fordert mich heraus. Sie führt mich dazu, mich auf meine Kräfte zu besinnen. Sie lädt mich ein, näher zu meinem allmächtigen und barmherzigen Gott zu rücken, auf den wir alle Sorgen werfen sollen. Dein Auftreten zeigt mir, dass ich nicht allein bin, sondern andere bereit sind, nach ihren Kräften mir zu helfen. Es gibt für dich eine Lösung, die dich ablösen wird. Auch wenn ich das noch nicht kenne und auch der Weg nebulös ist. Aber ich werde gestärkt daraus hervorgehen. Wie schon bei vielen Krisen in meinem Leben das der Fall war. Also nicht frontal bekämpfen, sondern versuchen, aus Mist Gold zu machen oder es machen zu lassen. und aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig zu sehr auf das Problem fixieren. Ich wurde vor ein paar Tagen mal gefragt, was ist mein Ziel? Und glücklicherweise gelang es mir mal nicht zu sagen, das Problem muss weg, sondern ich würde gerne lebenssatt und erfüllt 88 werden. Ich habe das meiner Mutter erzählt, die 81 ist, die sagt, also da bleiben ja nur noch 7 Jahre. Aber ich kann es ja immer noch nach oben korrigieren. Noch lieber wäre mir, wenn Jesus bald wiederkommt, aber darin habe ich keine Aktien. Worin zeigt sich das Wirken des Heilandes? Neulich ereilte mich eine Nachricht, die nicht zu den Guten zählt. Und am darauffolgenden Morgen merkte ich, wie die Sorgenlawine auf mich zuzurollen begann. Und da passierte etwas Erstaunliches, ein Werk des Heilandes. Mir kam ein Liedvers in den Sinn, ein Lied, das ich lange nicht gesungen habe, auch da nur die 4. Strophe. Jesus, meine Freude, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Weicht der Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, ob der diensthabende Engel an meinem Bett das mir vorgesungen hat und das so in mich kam. Zumindest war es keine Eigenleistung. Und ich habe dann gemerkt, dass sich da was verändert. Ich habe das gefühlte 100-mal gesungen, vielleicht war es auch deutlich weniger, aber selbst wenn es 100-mal gewesen wäre, die Sorge, 100-mal zu zelebrieren bei den 60.000 Gedanken, die uns jeden Tag durch den Kopf gehen, ist ein Klacks. Es geht also darum, dieses Geschenk des Heilandes entgegenzunehmen. Wir können Geschenke nicht produzieren, aber wir können einen Weg dazu bereiten. Und wir sind, was das Singen betrifft, nicht von gottesdienstlichen Veranstaltungen abhängig. Ein paar Beispiele möchte ich euch noch bringen, wie wir hier einfach in unserer Ausrichtung Jesus, unseren Heiland, sehen können. Ich mag diesen 23. Psalm sehr. Da werden wir rundum versorgt. Also wirklich ein Affront gegen unsere Sorgen. Und da heißt es unter anderem, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Eine merkwürdige Aussage. Denn man könnte meinen, im finsteren Tal zu sein, ist schon das Unglück. Denn man weiß nicht, was es einen kostet und wann man da wieder rauskommt und wo es überhaupt weitergeht. Aber die Aussage ist, die Katastrophe an sich ist nicht das finstere Tal, sondern dieses Abgeschnittensein von Gott und der Welt. Und das ist da nicht. Das ist nicht nötig. Und wir können jetzt immer weiter schauen, was wäre die Antwort auf welches Thema, vielleicht Beziehungsprobleme, dass wir die Liebe verinnerlichen, die Gott ausgegossen hat in unsere Herzen, heißt es im Römerbrief. Oder gesundheitliche Probleme. Auch da gibt es Möglichkeiten und wir sind mit unserem Gebetsdienst für Kranke auf dem Richtsberg unterwegs und fühlen uns da auch nicht ausgeliefert, auch wenn manches groß erscheint. Mir ist der Psalm 139 wichtig, da betet David, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich weiß, dass das nicht unsere erste Idee ist, wenn wir morgens in den Spiegel schauen, aber selbst Beeinträchtigung im Aussehen oder in der Gesundheit ändern nichts an der Tatsache, dass wir wunderbar gemacht sind. Und ich inhaliere dieses Wort gerne, indem ich es mit dem Ein- und Ausatmen verknüpfe, also dann gut bei mir bin. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Und so sind wir immer wieder gefragt, was sind also meine Strategien, um das längst vorhandene Wirken des Heilandes in mein Herz zu bringen. Ich will mich heute mal an die Zeit halten. Ich habe ein Büchlein geschrieben, Lebenswerte heißt, dass das so eine Weiterführung dessen ist, was ich euch hier bringe. Das habe ich nur heute draußen hingelegt. Wer sich an den Druckkosten beteiligen will, kann das tun. Aber es ist für euch. Manches von dem, was wir da so hören, erscheint ein wenig verrückt. Aber wir sollten weiter drauf rumkauen. Wir werden uns schon nicht die Zähne dran ausbeißen. Wir denken ja immer, es käme darauf an, stark zu sein. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Es kommt darauf an, sich auch die Grenzen und die Schwäche einzugestehen, um sich dann an Gottes Stärke andocken zu können. Paulus schreibt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ganz paradox. Aber weil ich um meine Schwäche weiß, weil ich meine Grenzen sehe, ist es möglich, dass die Stärke Gottes sich entfaltet und meine Schwäche gar nicht mehr das Thema ist, sondern aufgeht in der Stärke Gottes. Wir arbeiten ständig daran, uns vor irgendwelchen Katastrophen zu schützen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und genauer hinschauen, dann merken wir, dass sich das Gefühl einer letzten gewünschten Sicherheit nicht einstellt. Aber auch das ist nicht die wesentliche Frage. Ist nicht vielmehr entscheidend, dass wir die Kraft des Geistes Gottes in Anspruch nehmen, um auch durch das finstere Tal gehen zu können? Und ist Gott da nicht längst am Werk, wenn das geschieht? Und dann können wir getrost in die Zukunft schauen, wenn wir das realisieren, dass Gott schon dabei ist, zu wirken, weil wir in dem Dunklen nicht versumpfen. Dass unser Heiland das in jedem Moment unseres Lebens tun will, darum müssen wir nicht bangen. Amen.